So, guten Morgen.
Sind
Sie
nicht im Weg?
Mich ist nicht im Weg, nein. Weit weg. So. Ich weiß nicht, ob er diesen Mann kennt. Also ich kenne ihn nicht, aber cool. Weil ich weiß auch gar nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Ja, ob es Dan Mazur ist oder Dan Mazur. Weil wenn ich mit dem U ein E wäre, wäre das Mazur im Englischen. Keine Ahnung, ja. Also ich kenne ihn nicht, aber ich habe vor ein paar Jahren seine Geschichte gehört. Und die ihn kennen, meinen, er ist ziemlich verrückt. Weil er nämlich eine große Leidenschaft hat, er liebt es, auf Berge zu klettern. Je höher, desto besser. Und wenn ich euch das nächste Foto zeige, das Foto da in der Mitte, das entstand in der Früh am 25. Mai 2006. Und an diesem Tag hatte er ganz große Pläne. Er stand nämlich kurz davor, seinen allergrößten Traum zu verwirklichen und auf den Berg hinter ihm hinaufzusteigen, auf den Gipfel des Mount Everest, den höchsten Berg der Welt. Und vermutlich wisst ihr eh, dass diese Region da oben jetzt nicht so ein Freizeitparadies ist, sondern eher wirklich eine hochalpine, also nicht alpine, aber eine sehr, nicht sehr gastfreundliche Gegend, sagen wir mal so. Ja. Also du hast da Temperaturen weit unter Null. Es kann jederzeit sein, dass plötzlich ein Schneeschirm aufkommt, dass du nichts mehr siehst. Es gibt, der Sauerstoff ist auch etwas gering da oben. Kaum Sauerstoff zum Atmen. Und eigentlich nennt man diese Zone da über 7000 Meter, das nennt man so die Todeszone. Weil da wirklich jedes Jahr Tausende oder Hunderte Abenteurer sozusagen eigentlich umkommen da oben. Aber trotzdem war Dan Mazur, oder Mazur, wie man ihn ausspricht, an diesem Tag glücklich. Nach vielen Jahren der Vorbereitung, nach 6 Wochen Aufstieg, waren sie nur noch ein paar hundert Meter vom Gipfel entfernt. Und dieses Foto entstand an diesem besagten Tag um 7.30 Uhr in der Früh. Und ihr könnt sehen, das Wetter war perfekt. Ja. Blauer Himmel, kaum Wind, strahlende Morgensonne und noch immer Kraft für die letzten Meter und grenzenlose Zuversicht, wie man deine Gesichter nicht sehen kann. Und unmittelbar nach diesem Foto bemerkt er einen gelben Punkt im Augenwinkel. Drüben da am Felsrand auf der anderen Seite beim Grat. Und zuerst hält er es für ein Zelt, aber dann merkt er, na, das bewegt sich, das ist ein Mensch, der da gerade so an der Klippe da so entlang irgendwie humpelt. Ein Mann, der keine Handschuhe mehr trug, der seine Jacke war irgendwie offen. Und gerade da oben ist es eigentlich eben, wenn es so kalt ist, ist es nicht so gesund, so offen herumzulaufen. Und es ist auch bekannt, dass eben, wenn der Sauerstoff weniger wird, dass man auch leicht so Halluzinationen bekommt, so ein bisschen so Schwindelgefühle bekommt. Also geht er hin und spricht den Mann an. Kannst du mir sagen, wie du heißt? Klar, antwortete der Mann und grinste, ich bin Lincoln Hall. Und Dan war verblüfft, weil er kannte diesen Namen, weil der wurde nämlich ein paar Stunden vorher über Funk durchgegeben, dass Lincoln Hall am Berg verunglückt ist. Und seine Mannschaft hat den Tod am Abhang zurückgelassen. Und nun steht dieser totgeglaubte Mann leibhaftig vor ihm. Und nun musste Dan eine Entscheidung treffen. Lasst ihn einfach jetzt da und geht hinauf, weil wenn, dann müssen sie jetzt starten, um da hinaufzukommen. Oder macht einen Rettungsversuch und bringt diesen Mann jetzt wieder hinunter ins Tal. Und das war nicht ungefährlich. Ein Abstieg selber war eigentlich schon heikel, aber mit einem so einen halbtoten Menschen auf den Schultern, da war es noch schwieriger. Und eigentlich wollte Dan an diesem Tag seinen größten Traum erfüllen und den höchsten Gipfel der Welt erreichen. Aber irgendwie hatte Gott noch einen viel, viel größeren Plan. Nämlich, dass Dan und sein Team einen verloren geglaubten Mann retten sollten. Ja, heute feiern wir Palmsonntag. Und wie wir schon gehört haben, erinnern wir uns da an den Beginn der Passionswoche. Und wie wir auch schon gehört haben, war da auch jede Menge große Gedanken über Jesus da im Spiel. Große Pläne, was dieser Jesus alles machen könnte jetzt in diesem einen Moment. Es war diese Passionswoche vor 2000 Jahren. Es war der Beginn des großen Pascha-Festes. Aus der ganzen Welt strömten die Juden in Jerusalem zusammen, um sich daran zu erinnern, wie Gott ihr Volk vor vielen Jahren aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Und eben auch damals hatten die Menschen große Pläne. Jesus war am Höhepunkt seiner Beliebtheit. Gerade erst hatte er Lazarus von den Toten auferweckt. Und wie die Menschen hörten, dass er unterwegs nach Jerusalem ist, dann strömten sie ihm entgegen. Und ja, da war eine riesengroße Begeisterung. Ja. Es gab eigentlich die eine Gruppe, die mit Jesus zog, sozusagen nach Jerusalem hin. Und eine zweite Gruppe, wie wir gehört haben, die von Jerusalem ihm entgegenzog. Ja. Und sie alle sangen: Hosanna, gelobt sei Gott, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und sie bedeckten den Weg vor Jesus mit Palmzweigen und Jesus ritt auf einem Esel in die Stadt hinein. Jesus zog in Jerusalem ein. Und viele sahen diesen Jesus ihren neuen König, einen neuen Anführer, jemand, der die lästigen Römer vertreibt, jemand, der eine Revolution startet, jemand, der ein neues, prächtiges Königreich errichtet. Aber Gott hatte viel, viel größere Pläne. Auf unserer Reise durch den zweiten Sammelbrief, durch das zweite Sammelbuch, haben wir vor zwei Sonntagen auch von einem Einzug in Jerusalem gehört. Der gleiche Ort, nur ein Jahrtausend früher. Und auch damals gab es eine jubelnde Menschenmenge. Auch damals wurde gesungen und gefeiert. Das war der Tag, wo die Bundeslade, das Symbol für Gottes Gegenwart, gemeinsam mit dem heiligen Zelt nach Jerusalem kam. Das war der Tag, wo König David so begeistert vor dem Herrn tanzte und ihm sowas von egal war, was alle anderen darüber denken. Er freute sich, dass Gott in seine Stadt einzog. Aber dann, wie wir letzte Woche gehört haben, da wurde ihm bewusst, dass es eigentlich komplett unfair ist. Ja? Er, der König David, wohnt in einem Palast und Gott, der allmächtige Gott, wohnt in einem Zelt. Und so beschloss er, er möchte auch Gott so ein prächtiges Haus bauen, einen prächtigen Tempel bauen. Aber dann sprach Gott durch den Propheten Nathan zu David und sagte ihm: Danke, das ist echt urlieb von dir. Aber nein, ich will nicht, dass du mir ein Haus baust. Aber weißt du was? Ich baue dir ein Haus. Und dann listet Gott David auf, wie er ihn und seinen Nachkommen segnen wird. Und dass er der Stammvater eines ewigen Königshauses ist. Und dass immer einer seiner Nachkommen auf dem Thron sein wird. Und unser heutiger Predigttext ist Davids Reaktion auf Gottes Verheißung. Da ging David in das Zelt. Also David ging in dieses heilige Zelt, das er eigentlich gern durch einen wunderschönen Palast ersetzen würde. Er ging in das Zelt zu Gott und setzte sich vor Jahwe nieder und sagte: Wer bin ich schon, Jahwe, mein Herr? Und was bedeutet meine Familie, dass du mich bis hierher gebracht hast? Könntest du auch diese Worte beten? Wer bin ich schon, dass du mich bis hierher gebracht hast? Was bedeutet schon meine Familie, dass du mich bis hierher gebracht hast? Wir leben in einer Zeit, wo jeder versucht, sich selbst so gut wie möglich irgendwie darzustellen. Ja, oder auch Familienehre in manchen Regionen ganz besondere Bedeutungen hat. Ja. Wo jeder versucht, irgendwie den Schein zu wahren oder auch den Schein seiner Familie irgendwie zu wahren. Aber David kommt hier zu einem Punkt, wo er die Wahrheit erkennt. Wer bin ich schon? Jahwe, mein Herr. Und was bedeutet meine Familie, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war dir noch zu wenig, mein Herr Jahwe. Du hast sogar Zusagen gemacht, die noch meine fernen Nachkommen gelten. Und das für jemand wie mich, Jahwe, mein Herr. Was soll David da noch weiter sagen? Du kennst ja deinen Diener, Jahwe, mein Herr. David ist sprachlos, überwältigt. Wer bin ich schon, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und dann setzt er noch eins drauf und machst, und dann machst du noch Verheißungen für die Zukunft. Was soll ich da jetzt noch sagen? Und in dieser Sprachlosigkeit kommt die Erkenntnis. Weil du es versprochen hattest und weil es dein Wille war, hast du all das Große getan, um es deinen Diener erkennen zu lassen. Nicht weil ich so cool bin, hast du all das Große getan. Nicht weil meine Familie so wichtig ist. Nicht weil ich so brav bin. Nicht weil ich so fleißig bin. Sondern weil du es wolltest. Du wolltest es. Du hast es versprochen. Und deswegen hast du es getan. Und es ist dein Geschenk, das ich nun sehen und erkennen darf. David erlebt ein unverdientes Geschenk aus Gottes Hand. Und eigentlich ist es so an sich nichts Besonderes, weil jeder von uns erlebt jeden Augenblick jede Menge unverdiente Geschenke. Allein, dass du hier sitzen kannst und den Weg hierher geschafft hast, ist ein unverdientes Geschenk. Dass du atmen kannst, dass es Luft gibt, die dich vollkommen umsonst gratis versorgt, ist ein unverdientes Geschenk. Dass du die Sonne genießen darfst, ohne irgendetwas zu leisten, ist ein vollkommen unverdientes Geschenk. Aber die Tatsache, dass David sie als unverdient und als Geschenk erkennt und annehmen kann, das rückt seine Perspektive zurecht und er kann sich selbst und auch Gott klar sehen. Und er sieht, wie groß Gott ist. Darum bist du groß, Jahwe, mein Gott. Niemand ist dir gleich. Und nach allem, was wir gehört haben, gibt es keinen Gott außer dir. Und welches Volk gleich deinem Volk Israel? Nur für dieses eine Volk ist Gott hingegangen, um es freizukaufen und zu seinem eigenen Volk zu machen. So hat er sich einen Namen gemacht und für dieses Volk große und furchterregende Dinge getan. Aus Ägypten hast du es erlöst und hast andere Nationen samt ihren Göttern vor ihm vertrieben. Für alle Zeiten hast du dir Israel zu deinem Volk gemacht. Und du selbst, Jahwe, bist sein Gott geworden. Gott, du bist groß. David erinnert daran, was sein Volk schon alles mit Gott erlebt hat und wie eigentlich alles begonnen hat. Dass nicht sich das Volk Israel Gott ausgesucht hat, sondern genau umgekehrt. Gott hat sich das Volk Israel ausgesucht. Gott hat sich die Israeliten auserwählt und aus der Sklaverei befreit und zu seinem Volk gemacht. Und eigentlich ist es genau das Gleiche, was Gott jetzt mit David gemacht hat. Gott hat auch David ausgewählt und aus seinem Hirtendasein herausgeholt und zum König gemacht. Naja, und wenn Gott so treu und zuverlässig mit seinem Volk war, dann wird er es eigentlich genauso auch mit David sein. Und so merkt man, wie in David plötzlich irgendwie eine völlig neue Stimme erwacht. Auf einmal spricht David mutig und selbstbewusst. Und nun, Jahwe, mein Gott, lass die Zusage, die du deinem Diener in seinem Königshaus gemacht hast, für immer gültig sein und tu, was du versprochen hast. Dann wird dein Name groß für alle Zeiten sein. Und man wird sagen, Jahwe, der Allmächtige, ist Gott über Israel. Und auch das Königshaus deines Dieners David wird vor dir bestehen. Denn du, Jahwe, allmächtiger Gott Israels, du hast dem Ohr deines Dieners offenbart, ich werde dein Königsgeschlecht bestehen lassen. Darum hat dein Diener sich ein Herz gefasst, so zu dir zu beten. Man merkt, dass auch David kommt, dass er schrickt fast ein bisschen über seinen Mut. Ja? Und nun, Jahwe, mein Herr, du allein bist wirklich Gott. Und deine Worte sind Wahrheit und du hast deinem Diener all das Gute versprochen. So lass es dir nun gefallen und segne bitte das Königshaus deines Dieners, dass es für immer vor dir bestehe. Denn du, Herr, Jahwe, du hast es gesagt und mit deinem Segen wird das Haus deines Dieners für immer gesegnet sein. Irgendwie habe ich den Eindruck, wie David im Laufe dieses seines Dankgebetes eine Wandlung durchmacht. Am Beginn ist er einfach überwältigt, sprachlos von Gottes unverdientem Geschenk. Und mehrere Male spricht er Gott mit Jahwe, mein Herr, an. Er betont, dass er Gottes Diener ist. Und man spürt richtig so Davids Demut. Und das führt ihn dazu, Gottes Größe zu sehen und seine Allmacht und Treue. Und das wiederum führt ihn zur Erkenntnis, dass wenn Gott sagt, dass er etwas tun will, dass er es ganz sicher auch tun wird. Auf Gottes Wort kann man sich hundertprozentig verlassen, weil das hat auch David am eigenen Leib bisher erlebt. Und dann fasst sich David ein Herz und nimmt diese Verheißung an und fordert Gott sogar direkt auf, tatsächlich als diese Verheißung zu erfüllen. Zweimal sagt David, und nun, Jahwe, mein Gott, tu, was du versprochen hast. Das klingt jetzt nicht mehr sprachlos und demütig, das klingt mutig. Selbstbewusst. Darf man das? Darf man mit Gott so reden? Darf man Gott so direkt daran erinnern, was er versprochen hat? Aber irgendwie sehe ich hier Gott lächeln, wie David die Verheißung annimmt und sie zu seinem Gebet macht. David dürfte erkennen, was sein Boss vorhat. Und nun ziehen sie beide am selben Strang. Gott, wenn du das willst, dann will ich das auch. Wenn das dein Plan ist, dann will ich auch dafür beten, dass er sich erfüllt. Eigentlich wollte David Gott ein Haus aus Steinen bauen. Doch nun bauen sie gemeinsam ein viel größeres Haus, ein Königshaus, das ewig Bestand haben soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass David bei Königshaus an ein schönes, normales, irdisches Königshaus irgendwie gedacht hat, also an schöne, prachtvoll gekleidete, mächtige Menschen. Und bei Thron dachte er an irgend so einen Sessel, den man angreifen kann, der halt besonders irgendwie schön ausschaut, wo der König sozusagen irgendwie ist. Sitzen kann. Aber vermutlich ahnte David schon, dass irgendwie das, was Gott da verheißt, nur eine kleine Dimension irgendwie größer ist. Dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt. Es gibt da einen Vers, ein bisschen weiter vorher war, wo manche übersetzen mit, meinst du jetzt wirklich mich? Andere übersetzen das, betrifft das wirklich jetzt nur mich? So wie, könnte es sein, dass du noch nicht nur an meine Familie denkst, sondern dass du irgendwie auch noch an andere Völker denkst, die dadurch irgendwie gesegnet werden, so wie Abrahams Segen eigentlich auch ein Segen war, der die ganze Welt umfasst hat eigentlich. Ja, könnte es in diese Richtung gehen? 1000 Jahre später kommt ein Nachkomme Davids in einem Stall in Bethlehem zur Welt. Und auf den gleichen Weiden, auf denen damals schon David die Schafe seines Vaters gehütet hat, sind wieder Hirten, die in jener Nacht eine unglaubliche Botschaft hören, dass dieser Sohn Jesus heißt und der angekündigte Messias ist, der die Menschen retten wird. Und einige Jahre später gab es wieder einen Einzug in Jerusalem. Wieder gab es jubelnde Menschenmassen. Aber diesmal zog Gott nicht symbolisch in Form einer Bundeslade in Jerusalem ein. Diesmal kam er als Mensch auf einem Esel, um die Verheißung, die er David vor so vielen Jahren gegeben hat, zu erfüllen. David kannte ein irdisches Königreich und einen irdischen Thron. Und auch die begeisterten Menschen um Jesus herum konnten sich Jesus irrsinnig gut als irdischen König vorstellen und als irdischen Anführer vorstellen. Oder zumindest als ein Revoluzzer, der die lästigen Römer endlich vertreibt. Jesus hätte echt nur mit dem Finger schnipsen müssen und die Menschen wären an diesen Tagen jeden Kampf hineingefolgt. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Einen viel, viel besseren und größeren Plan. Er kam, um uns Menschen aus den Fesseln der Sünde zu befreien. Jesus kam, um an unserer Stelle am Kreuz zu sterben, um die Kluft zwischen uns Menschen und Gott zu überwinden. Und er kam auch, um dich aus deinen Fesseln zu befreien. Er kam, um statt dir am Kreuz zu sterben und um die Kluft zwischen dir und Gott zu überwinden. Und um dir den Weg in Gottes Königreich zu öffnen. David hatte große Pläne, aber Gottes Pläne waren noch viel größer. Die Menschen hatten Pläne mit Jesus, aber Gottes Pläne waren noch viel, viel größer. Ja, und Dan Messer hatte auch einen großen Plan, aber Gottes Plan war ebenfalls viel, viel größer. Statt Gipfelstürmer wurde er zum Lebensretter. Das ist Lincoln Holland. Er hat wirklich den Abstieg überlebt und er kam sicher wieder nach Hause, nach Neuseeland, zu seiner Frau und seinen Söhnen. Tja, und du? Hast du große Pläne? Hast du große Gedanken? Sei nicht überrascht, wenn du herausfindest, dass Gott noch viel, viel größere Pläne hat.